Mittwochmittag, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Maidons Meinung. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du da bist, Alfred.
Ja, schön, dass du auch da bist. Wunderbar.
Wunderbar, sonst wärst du hier alleine und könntest jetzt uns vom Rücksetzer beim Bitcoin berichten. Damit wollen wir nämlich in die Sendung starten. Jetzt ist es ja nicht verwunderlich, dass nach der Rallye, die wir zuletzt gesehen haben, da auch mal eine Korrektur stattfindet.
Ja.
War schon relativ deutlich, muss man aber sagen. Der Grayscale Bitcoin Trust war so ein bisschen mit der Auslöser, die Abflüsse dort.
Das stimmt. Der Bitcoin, ich habe mir mal nachgeschaut, vom Hoch, wir waren ja 73.000 irgendwas, 16% korrigiert innerhalb von wenigen Tagen. Das ist natürlich schon ordentlich, aber das ist man bei Bitcoin ja auch gewohnt. Es gibt immer wieder diese scharfen Korrekturen, wobei ich eigentlich gedacht hatte, dass es so eine scharfe Korrektur vielleicht nicht mehr gibt, aber tatsächlich waren es erneut, muss man sagen, Grayscale-Verkäufe. Das ist ja der Bitcoin Trust, der umgewandelt worden ist in ein ETF. Und jetzt, da er Konkurrenz bekommen hat durch die neuen ETFs, die viel günstiger sind, Abflüsse hat schon seit es die ETFs gibt, eigentlich seit dem 10. Januar. Aber das ist jetzt noch mal mehr geworden in den letzten beiden Tagen, doch ganz erheblich. Gestern waren es, glaube ich, 440 Millionen Dollar Abfluss, davor 670, sehen wir gleich noch. Und diese Abflüsse wurden weitestgehend kompensiert oder sogar überkompensiert durch die Zuflüsse in die neuen ETFs. Aber, und das sieht man hier tatsächlich ganz schön, das hat nicht mehr ganz geklappt, das sind die Netto-Zu- bzw. Abflüsse in die ETFs inklusive Grayscale seit Anfang Februar. Und da sieht man, wir hatten teilweise in der Spitze bis zu 1 Milliarde Zuflüss. Das war jetzt vor ungefähr einer guten Woche. Aber jetzt die letzten beiden Tage hatten wir nette Abflüsse. Und das gab es eigentlich noch nie, dass wir zwei Tage nacheinander nette Abflüsse hatten, weil die Grayscale-Verkäufe so groß waren und wir gleichzeitig die Zuflüsse in die neuen ETFs ein bisschen weniger geworden sind, sogar deutlich weniger gestern. Jetzt ist die Frage, ob daraus jetzt ein Trend wird oder ob das jetzt wie hier eben nur so ein kurzer Ausrutscher war. Fakt ist, dass wenn die Grayscale-Verkäufe auf dem Niveau der letzten beiden Tage bleiben, dann ist der Grayscale-ETF in etwa 40 Tagen bei Null. Das wird sicherlich nicht passieren. Insoweit ist das sicher, dass diese Verkäufe zurückgehen werden oder nicht so hoch bleiben können. Auf der anderen Seite ist die entscheidende Frage, wie sieht es mit den Zuflüssen aus in den neuen ETFs? Bleiben die so hoch oder bleiben sie so niedrig wie die letzten beiden Tage oder steigen sie wieder an? Darüber kann man jetzt spekulieren. Es ist so, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass viele große Vermögensverwalter oder Family Fonds noch gar nicht in Bitcoin investiert sind und eben diese ETFs nutzen werden in den nächsten Wochen und Monaten, um da ihre Asset Allocation ein bisschen anzupassen. Insoweit glaube ich schon, dass die Nachfrage nach den ETFs hoch bleiben wird. Insoweit ist das, glaube ich, dieser Rücksetzer, den wir jetzt gesehen haben, eine ganz gute Chance für diejenigen, die den Anstieg verpasst haben, eventuell bei Bitcoin noch mal ein paar Stücke. Also ein paar Stücke ist gut. Man kann ja in Deutschland auch ETPs kaufen. Oder ich im Mining Report empfehle gehebelte Produkte. Das ist nicht für jedermanns Sache, aber dafür ist, glaube ich, jetzt gar keine schlechte Chance, sich diesen Rücksetzer mal zunutze zu machen.
Genau, diverse, haben wir ja in den letzten Sendungen immer drauf geguckt, diverse Produkte hast du dir auch empfohlen in deinem Report.
Genau,
es sind einige sogar am Start, die noch aktiv sind.
Genau.
Ja. Gibt es eigentlich eine Erklärung, warum manchmal die Zuflüsse so stark schwanken, warum es vor einer Woche so starke Zuflüsse gab und dann so starke Abflüsse
gibt
eine Woche
tatsächlich später? Tatsächlich nicht. Es ist halt, wenn jetzt morgen jemand aufwacht und sich überlegt, ich von meinen 100 Milliarden investiere jetzt mal eine in den Bitcoin, dann es lässt sich unheimlich schwer voraussagen. Also wenn man das Ganze so ein bisschen glättet, dann sieht man natürlich schon, dass unterm Strich die Zuflüsse hoch sind und auch hoch bleiben werden höchstwahrscheinlich. Aber diese Schwankungen, diese täglichen Schwankungen, das ist ja auch beim Aktienmarkt so, dass mal eine Aktie mehr oder weniger gekauft wird. Das kann man schlecht vorhersagen. Es gibt auch keinen Grund dafür.
Ja. MicroStrategy ist natürlich auch stark mit dem Bitcoin verbunden. Man gibt jetzt eine Wandelanleihe aus, um noch mehr Bitcoin zu kaufen. Und besitzt ohnehin das größte Kryptovermögen aller Konzerne, aller börsennotierten Konzerne. Ja. Hat natürlich jetzt auch stark korrigiert.
Genau, man hat jetzt, glaube ich, 214.000 Bitcoin. Damit ist man mit Abstand die Nummer eins. Im Prinzip besteht ja diese Firma nur aus Bitcoin seit langer Zeit. Michael Saylor, der CEO, ist ja auch täglich unterwegs, um den Bitcoin zu promoten. Man macht das konsequent weiter, man nimmt neue Schulden auf, um noch mehr Bitcoin zu kaufen. Allerdings, und das sieht man ja hier auch schon in dem Chart, hat sich die Aktie doch vom Bitcoin mehr als entkoppelt. Also mittlerweile ist der Börsenwert von MicroStrategy bei 24 Milliarden und die Bitcoin-Bestände sind aber nur 13,5 Milliarden Dollar wert. Und das ist natürlich schon ein ganz erheblicher Unterschied oder sagen wir mal andersrum, ein ganz erhebliches Aufgeld von ungefähr 90%. Und das ist dann doch ein bisschen viel. Haben wir den überlagerten Chart noch mit dem Bitcoin? Da sieht man nämlich tatsächlich, wie die Aktie von dem Bitcoin sich entfernt hat. Das lief lange Zeit parallel. Also Microsoft hat schon immer so ein Aufgeld auf den Bitcoin. Aber das hat jetzt in den letzten Wochen doch dramatisch zugenommen. Wie gesagt, im letzten Jahr MicroStrategy um über 400% gestiegen, der Bitcoin nur um 100%. Und es gibt natürlich, und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum vielleicht das nochmal extrem geworden ist, Leute, die auf die Short-Seite auf MicroStrategy spekuliert haben, die sind auf den falschen Fuß erwischt worden. Da gab es vielleicht auch so einen kleinen Short-Squeeze zwischendrin. Aber dieser Abstand ist natürlich schon deutlich zu groß. Und ich würde jetzt tatsächlich nicht auf MicroStrategy auf die Short-Seite spekulieren, aber ich würde die Aktie auch nicht haben wollen. Und denn es gibt ja mittlerweile auch ganz andere Möglichkeiten. Wer in den Bitcoin investieren will, der muss nicht den Umweg über diese Aktie gehen, die ohnehin viel zu teuer ist, sondern der kann eben ETFs in den USA oder hier ETPs kaufen oder von mir aus auch lieber gehebelt. Übrigens, es heißt ja, es gibt auch viele, die argumentieren, MicroStrategy sei ja gehebelt in Bitcoin. Das stimmt natürlich auch nicht. Klar nimmt man Schulden auf, aber die muss man ja auch wieder gegenrechnen gegen den Unternehmenswert. Insoweit macht das eigentlich wenig Sinn, diese Aktie zu haben auf dem Niveau.
Wenn man aber vielleicht trotzdem auf eine Aktie setzen will aus dem Krypto-Universum, käme ja vielleicht die Bitcoin Group in Frage, wo der innere Wert eher dem Bitcoin
Wert entspricht. Die Aktie hatte tatsächlich lange Zeit ein Upgrade zu ihrem eigenen Kryptobestand. Der ist natürlich nicht so groß, längst nicht so groß. Ich glaube, man hat 3.900 Bitcoin im Vergleich zu den 215.000. Aber im Moment ist es so, Status quo, die Firma ist bei 51 Euro ungefähr 255 Millionen Euro wert und die Bitcoin-Bestände ungefähr auf dem aktuellen Niveau 245 Millionen, also ein bisschen weniger. Aber diese Differenz kann man ausgleichen. Man hat ja noch ungefähr 14 Millionen Euro Cash. Also man notiert ungefähr auf seinem Krypto- und Cash-Bestand. Aber im Gegensatz zu MicroStrategy, wo das operative Geschäft im Vergleich zu dem Gesamtkonstrukt relativ wenig ausmacht, ist es bei der Bitcoin Group ein bisschen anders. Man hat ja 1 Million Kunden, die Kryptos handeln auf bitcoin.de. Und wenn man hier nur mal einen Wert ansetzt, relativ konservativ von 150 Euro pro Kunde, dann komme ich hier noch auf einen Firmenwert von 150 Millionen. Das sind tatsächlich nochmal ungefähr 30 Euro pro Aktie, die eigentlich überhaupt nicht bewertet werden. Diese 51 Euro sind wirklich nur der Kryptobestand und Cash. Und da müsste man eigentlich so eher einen fairen Wert haben von 80 Euro. Und ja, da sind wir noch relativ weit von entfernt. Natürlich, wenn jetzt der Bitcoin weiter fällt, hat natürlich auch die Bitcoin Group ein Problem, das muss man sagen. Es ist ungefähr so, dass 1000 Dollar beim Bitcoin machen bei der Bitcoin Group ungefähr 75 Cent pro Aktie aus. Also wenn der Bitcoin jetzt um 10.000 Dollar fällt, sind wir minus 7,50 Euro. Oder wenn er 10.000 Dollar steigt, sind wir plus 7,50 Euro. Ganz einfach auszurechnen. Und wie gesagt, das operative Geschäft im Moment wird null bewertet. Und das kann ja auch nicht sein. Zumal natürlich auch die Handelsplattform Bitcoin.de profitiert von den steigenden Kryptokursen und auch von der Volatilität natürlich auch. Klar, da wird gezockt, da wird gehandelt. Und je mehr Schwankung ist, umso besser.
Denkst du denn, dass die Korrektur bei Bitcoin noch ein bisschen anhält, die wir jetzt gerade sehen?
Schwierig, glaube ich eher nicht, denn gut, Bitcoin, die Anleger sind ja sehr prozyklisch. Also wenn der Preis steigt, wollen mehr Leute kaufen, wenn der Preis fällt, ist man eher vorsichtig. Aber das geht natürlich auch nicht immer gut. Ich kann mir schon vorstellen, dass tatsächlich gerade einige Langfristinvestoren, die ja auch ETFs nutzen, um den Bitcoin als Assetklasse sich auszusuchen, dass die vielleicht jetzt doch sagen, hey, diese Rücksetzer, immerhin 16% vom Hoch, das ist ganz, ganz ordentlich. Den nutze ich mal, um vielleicht wirklich mal zu investieren. Insoweit glaube ich tatsächlich, dass wir die Korrektur jetzt erstmal hinter uns haben. Würde auch so vom Verhältnis passen zum Anstieg, 16% Korrektur nach diesem steilen Anstieg. Das ist in Ordnung. Ich sag's dir, das ist, glaube ich, eher eine ganz gute Kaufgelegenheit.
Halving rückt auch näher.
Genau, das sind nur noch, das ist Mitte April, also weniger als ein Monat. Insoweit das wird auch nochmal das Angebot doch deutlich verknappen, um nicht zu sagen oder konkret zu sagen, halbieren, das neue Angebot.
Dann lassen wir mal die Kryptowelt hinter uns und tauchen in die KI-Welt ein. Nvidia, da hat in dieser Woche oder findet noch in dieser Woche die Entwicklerkonferenz statt. Und da ist ordentlich was los. Hast du uns auch ein paar Bilder mitgebracht?
Genau, da ist ein Hirsch, ein Elch.
Nein. Der ist wahrscheinlich KI generiert eben, logischerweise.
Genau, da waren viele KI-Bilder zu sehen. Die Keynote war ja gestern, als der Nvidia-Chef gesprochen hat. Und zwar vor 16.000 Leuten in einem Eishockeystadion von den San Jose Sharks war das, glaube ich, das Stadion. Das ist wirklich schon beeindruckend gewesen, vor 16.000 Menschen. Und er hat auch da einiges vorgestellt, den neuen KI-Chip von Nvidia, da ist er. Blackwell heißt er, glaube ich, mit noch mehr Leistung und ähnlich teuer wie der alte, so 30.000, 40.000 Dollar für so eine Kiste. Und davon braucht man ja nicht nur eine für so einen KI-Computer, sondern ein paar hundert oder sogar ein paar tausend Stück. Also damit hat er quasi den Grundstein gelegt für weiteres Wachstum. Und vor allen Dingen, das hat er auch selber immer wieder betont, der Abstand zur Konkurrenz, der soll so groß bleiben. Und ich habe es ja auch schon gesagt, immer wenn die anderen AMD oder Intel einen ähnlichen Chip planen, wie Nvidia hat, hat Nvidia schon den nächsten. Und so ist es auch diesmal. Und das wird, ja, wenn man immer sagt, diesen Markt wollen alle haben, klar wollen alle haben, aber Nvidia ist da immer einen Schritt voraus. Und insoweit war es fast ein bisschen verwunderlich, dass die Aktie auf diese wirklich sehr, sehr impulsiv und auch sehr dominant vorgetragene Rede vom Nvidia-Chef gar nicht reagiert hat. Gestern ein Mini-Plus. Aber naja gut, klar, man ist natürlich jetzt auch in der Region, wo das eben nicht mehr so einfach ist, eben mal 10-15% auf den Kurs oben drauf zu packen. Nichtsdestotrotz, Nvidia-Bewertung KGV 30, das ist wirklich im Anbetracht des Wachstums, das sich fortsetzen wird, wenn auch nicht in dem Tempo, ist das nicht so teuer. Es gibt keinen Grund, diese Aktie nicht zu haben.
Wenn man den Rücksitzer sieht, ist er ja auch meistens nicht allzu drastisch, fällt er nicht so drastisch.
Ja, Nvidia wird auch mal eine Korrektur haben von 10, 15, vielleicht auch mal 20%. Das wird kommen, das lässt sich nicht vermeiden, aus welchen Gründen auch immer. Aber die langfristigen Perspektiven, die sind extrem gut und haben sich eher sogar noch verbessert.
Beim nächsten Wert haben wir so einen Rücksetzer jetzt aktuell gesehen, Supermicro Computer. Die Aktie oder der Konzern hat eine Kapitalerhöhung bekannt gegeben, auch neue Produkte. Man kommt in den S&P 500, also zum Teil ja auch gute Meldungen.
Ich glaube, ist schon drin.
Ja. Und von dem her eigentlich Positives, aber die Kapitalerhöhung verwässert natürlich ein bisschen.
Ja, das war nicht, ich habe es nur aufgeschrieben, in die Hand, so wie früher, 875 Dollar ist übrigens der Ausgabepreis, der ist gestern Abend bekannt gegeben worden, 1,75 Milliarden Dollar beschafft man sich. Das ist natürlich genau richtig. Nach so einem Einstieg auch mal zu sagen, hey, jetzt habe ich die Chance, mir mal mit relativ wenig Aktien viel Geld zu beschaffen. Das mache ich jetzt einfach mal, um weiter wachsen zu können. Man braucht ja Geld. Letztendlich macht man ja die Racks aus mit den Chips, von auch unter anderem von Nvidia, um sie als KI-Produkte zu verkaufen. Ein spannender Markt. Und ja, also normalerweise ist ja so, dass Aktien bei einer Kapitalerhöhung ungefähr auf das Niveau der neuen Aktien zurückfallen, 875. Das wäre jetzt noch ein kleines Stück nach unten. Darum kann es sein, dass die Aktie tatsächlich da noch hinfällt. Aber das wäre dann eher auch eine Chance, relativ günstig vergleichsweise zu den Höchstkursen in einen Wert einzusteigen, der ebenfalls wie Nvidia zwar auch nicht ganz billig ist, aber ein KGV von 40 bei einem Wachstum von 100% in diesem Jahr, nächstes Jahr 40% Wachstum. Da ist ein KGV von 40 sicherlich nicht zu viel und insoweit auch hier nichts spricht dagegen, die Aktie langfristig zu halten.
Dann blicken wir mal in die zweite Reihe in Sachen KI. UiPath hatte in der vergangenen Woche auch Zahlen vorgelegt, einen Ausblick gegeben. Wie lief es und was wird erwartet?
Genau, die Zahlen waren sehr, sehr gut, deutlich besser als erwartet. Über 30% Wachstum, damit war nicht zu rechnen. UiPath macht ja im Prinzip ja KI-Software und zwar Prozessautomatisierung, Roboter gestützt, also quasi Software-Roboter, die Prozesse wie zum Beispiel die Bearbeitung von E-Mails automatisieren. Und da ist es natürlich schon von Vorteil, je mehr KI ich da dran setze, desto mehr kann diese Software mit der E-Mail machen, die dann selbstständig beantworten, auch komplexere Fragen. Und insoweit, das Wachstum ist da. Man hat zahlreiche Kooperationen mit Google, mit Microsoft, mit SAP. Ist da wirklich so ein bisschen die Speerspitze in diesem Bereich. Und Zahlen waren gut. Der Ausblick fürs erste Quartal allerdings war ein bisschen zurückhaltend, lag leicht unter den Erwartungen. Das war auch so ein bisschen der Grund, oder das war der Grund, warum die Aktie sogar gefallen ist nach den Zahlen zunächst einmal. Aber gleichzeitig wurde die Jahresprognose etwas angehoben und das ist natürlich wiederum ganz gut. Für mich ist UiPath eine der Aktien, oder UiPath, wie man es auch immer aussprechen will, eine der Aktien, die gerade im Software-KI-Sektor ja zu den ganz großen Namen jetzt schon zählt und da ist auch noch viel, viel Luft nach oben.
Aber es sieht so ein bisschen, die Aktie läuft ja so seitwärts. Also gar nicht wüsste, was es ist, würde man nicht denken, dass es ein KI-Wert ist unbedingt.
Das stimmt, weil im Moment tatsächlich der Fokus immer noch bei den Anlegern voll auf diesen, gerade auf den beiden eben genannten Aktien ist, also vor allem auf Nvidia. KI ist Nvidia. Das dauert so ein bisschen, bis dieser Umschwung kommt, aber Der Softwaremarkt ist eigentlich viel größer. Man sagt ja, dass ein Dollar, der in Nvidia-Chips investiert wurde oder andere Chips, KIBA, es gibt ja auch noch andere, also, aber Nvidia hat ja einen Marktanteil von 70-80%. Also für ein Dollar Chips wird ein Softwareumsatz von 10 Dollar entstehen. Und ja.
Die Fantasie wird noch nicht gespielt hier.
Nee, das kann aber dann immer ganz schnell gehen. Es war ja auch bei Nvidia lange Zeit relativ ruhig und plötzlich ging es dann los mit dieser KI-Fantasie. Das ist ja dann auch ganz oft so, man schaut sich die Aktie an und denkt so, jetzt ist ja, wie du es schon sagst, KI, aber da bewegt sich ja gar nichts. Wenn dann aber mal so ein Anstieg kommt, dann auf einmal, ach ja, das ist ja KI, jetzt steigt es auch noch und dann kommt es zu einer Eigendynamik.
Na gut, dann lassen wir jetzt auch KI ein bisschen hinter uns vorbei. Bei Tesla, wenn wir jetzt da drauf schauen, ist eine KI natürlich auch ein großes Thema.
Ja, natürlich, was sind das denn für Bilder? Ist ja auch interessant. Ja,
schon mal vom Model Y hier in der Probefahrt einrichten. ja, aber die Tesla-Aktie weiter unter Druck. Der schlechteste Wert in diesem Jahr im S&P 500 und im Nasdaq 100. Ja. Hat man jetzt viel Aufholpotenzial? Oder?
Ja, natürlich. Schon, ja. Aber das, ich will nicht sagen, dass das klar war, aber wir hatten erstmal, Tesla ist immer sehr extrem. Wir hatten 22 ein sehr, sehr schlechtes Jahr, dann 23 ein sehr, sehr gutes Jahr. Dieses Jahr kommt ja wieder ein schlechtes Jahr. Aber dieses Jahr ist das Problem tatsächlich, man hat eben keine neuen Modelle, man ist bei einigen, gerade beim Model Y, so ein bisschen an der Grenze auch gestoßen. Die Verkaufszahlen im ersten Quartal werden nur ganz leicht über denen des Vorjahres liegen und das wird sich im weiteren Jahresverlauf fortsetzen. Wo soll das Wachstum herkommen? Man braucht ja auch neue Fabriken, die entstehen ja gerade erst. Insoweit wird richtiges Wachstum erst wieder dann nächstes Jahr möglich sein. Nichtsdestotrotz, die Aktie ist jetzt auf einem Niveau, ich habe es letzte Woche schon gesagt, das ist für, wenn man langfristig an Tesla glaubt und auch an die KI-Fantasie, die ja da ist, aber die natürlich auch noch weit weg ist. Aber wenn diese KI-Fantasie und Tesla ist, für mich eigentlich eine der absoluten Top-KI-Aktien, weil man natürlich da viele Bereiche abdeckt. Und es gibt ja auch viele Analysten, die sagen, dass der Bereich Roboter und autonomes Fahren viel, viel größer wird als der Autosektor, den man jetzt ja hauptsächlich spielt oder fast ausschließlich an realen Umsätzen. Also da ist es, sind wir jetzt auf einem Niveau, das sehr attraktiv ist. Ich habe es gesagt, die Aktie kann dann nochmal auf 150 durchrutschen, kann alles passieren. Kurzfristig, jetzt auch gerade mit den Zahlen, die anstehen, Anfang des Monats, ist da viel möglich. Aber man fährt der Konkurrenz weiter, meilenweit vorweg. Und wir sehen auch gleich noch, Tesla hat ja jetzt ja interessanterweise fürs Model Y die Preise angehoben. Das erste Mal seit langer, langer Zeit. Es gab ja viele Preissenkungen. Mhm. Und das ist schon mal so ein Zeichen. Klar, natürlich ist so ein bisschen der Hintergrund, man hat die Preise nicht sofort angehoben, sondern angekündigt ab 1. April, weil man eben will, dass möglichst viele Leute noch im ersten Quartal sich Autos kaufen, weil tatsächlich die Erwartungen für die Absätze im ersten Quartal rückläufig sind. Das hier sind die Analystenschätzungen an der Wall Street und das hier sind die Schätzungen von einem User auf X, Troy Teslike, der relativ gut immer die Testerzahlen vorhersagt. Und der hat seine Prognosen sehr deutlich zurückgenommen. Noch vor Anfang des Jahres war er bei 484.000 Autos und jetzt sind wir nur noch bei 435.000. Und im Jahr zuvor waren es 422.000, also das wird schon knapp. Und was natürlich fatal wäre, wenn Tesla im ersten Quartal weniger Autos ausgeliefert hätte als im Jahr zuvor, dann hätte man nämlich die Schlagzeilen, sehe ich schon, Tesla schrumpft, das alles ist vorbei. Ist natürlich nicht alles vorbei. Wie gesagt, das Wachstum ist gemäßigter, aber es gibt viele Länder, in denen Tesla noch rasant wächst. Und jetzt kommen wir noch zu einer Grafik, die ist sehr, sehr wichtig, nicht nur für Tesla, sondern für den ganzen Elektroautomarkt. Und zwar sind das die Batteriepreise. Die Batterie macht ja beim Elektroauto immer noch so 30-40% der Kosten aus, also der größte Kostenfaktor. Und da sehen wir tatsächlich von 21 auf 22 hatten wir erstmals überhaupt, glaube ich, in der Geschichte der Elektroautobatterien einen Anstieg, weil Batterien knapp waren und weil die Autoverkäufe doch recht stark gestiegen sind, gerade im Elektroautobereich. Und jetzt haben wir im letzten Jahr einen Mini-Rückgang gehabt und in diesem Jahr werden die Preise für Batterien sehr stark fallen. Im nächsten Jahr nochmal sehr stark, das hier sind ungefähr 40% Preisverfall. Und das lässt natürlich schon Spielraum für Preissenkungen. Und das ist natürlich auch wichtig. Ich habe es ja ein paar Mal gesagt, dass Elektroautos die schrumpfen ja nicht, sondern sie wachsen nicht mehr ganz so stark. Liegt vor allem daran, dass es keine vernünftigen Modelle gibt und vor allem, dass die Preise zu hoch sind. Und die Preise können natürlich dann nur fallen, wenn auch die Kosten zurückgehen. Und genau das wird jetzt passieren. Und das ist natürlich gut für Tesla und auch für BYD, weil die natürlich jetzt schon Gewinne machen und die natürlich dann mit den fallenden Kosten auch die Preise senken können und ihre Margen halten oder vielleicht sogar steigern können.
Über die gelingt es aber jetzt ja auch schon recht günstige, zumindest in China, Modelle anzubieten. Also da spielt man ja, was das Preisniveau angeht, recht sehr weit unten mit.
Absolut. Da sehen wir auch gleich noch 11.000 Euro umgerechnet oder jetzt teilweise sogar unter 10.000 Euro die Kleinwagen. Da ist man deutlich, deutlich unter dem Niveau von vergleichbaren Autos in Europa. Hier mal ein Vergleich. Also der BYD Seagull in der Top-Version und zwar mit 400 Kilometer Reichweite kostet umgerechnet 11.000 Euro in China. Bei uns vergleichbar mit dem Fiat 500e, auch von den Abmessungen, Reichweite nur 235 Kilometer und kostet mehr als das Dreifache. Und das ist natürlich klar, da sieht man schon, das Auto in China verkauft sich wie warme Semmeln. Und der Fiat E verkauft sich auch relativ gut, obwohl er so teuer ist. Aber wenn es den für den halben Preis geben würde, dann werden die Verkaufszahlen doch um einiges höher. Und ich habe es ja gesagt, BYD expandiert ja massiv, also nach Europa zum einen. Es entsteht ja hier auch ein Werk in Europa, aber es gibt auch gerade in Südostasien. Man hat jetzt den Spatenstich in Thailand gelegt. Jetzt hat man gerade heute noch ein neues Werk in Indonesien angekündigt. Da verkaufen sich die Autos wirklich extrem gut. Und ja, jetzt kommt endlich auch die Aktie wieder ein bisschen in Schwung mit diesen ganz guten Nachrichten im Rücken. Und ich habe es ja gesagt, diese fallenden Kosten, das hilft bei BYD natürlich ganz besonders, weil man ja selber Batterien auch produziert und da ohnehin einen Preisvorteil hat. Das sieht jetzt wieder sehr, sehr gut aus.
Und da sehen wir mal, wie sich überhaupt die Verkäufe aller...
Genau, da sieht man sehr große Unterschiede, wenn man sich das sind die Marktanteile Elektroautos nach verschiedenen Regionen, ganz schlecht. Japan, da sind wir bei, ich glaube, 2,5% Marktanteil. Liegt natürlich daran, dass Toyota den Markt dominiert und Toyota ja bekanntlich voll auf Hybrid setzt und Elektroautos, ja, ich glaube, der Chef hat gesagt, maximal 30%, mehr wird es nicht. Klar, wenn ich natürlich jetzt bei 3 bin, wäre 30 schon viel. Aber Japan ist natürlich jetzt nicht der allergrößte Automarkt, sondern der größte Automarkt der Welt ist China. Und da sind wir in Schwarz im Moment bei 35%. Und jetzt kommt's. Vor 2 Tagen hat der Chef von BYD gesagt, er hat ja ursprünglich mal gesagt, wir werden in diesem Jahr noch einen Monat sehen, wo wir 50% der Elektroautos erreichen. Jetzt sagt er, das ist in spätestens 3 Monaten soweit. Da bin ich mal gespannt. Dann sehen wir noch tatsächlich Europa immerhin mit ja, gut 25% Marktanteil. Im letzten Jahr auch schon gut dabei. Und ja, weltweit sind wir ziemlich genau bei 20%. Die Amerikaner hängen wie immer klar auch hinterher. Die stehen halt mehr auf ihre großen Benzinmotoren. Wird sich aber ändern. Aber da sieht man tatsächlich, das Wachstum ist da. Und das Wachstum hat sich auch in diesem Jahr fortgesetzt. In den ersten beiden Monaten ist der Elektroautomarkt in China auch um über 30% gewachsen.
Aber damit, dass man jetzt nicht nur China in den Fokus rückt, zeigt auch eine neue Partnerschaft, Werbepartnerschaft, die man eingegangen ist.
Genau. Ich habe heute Morgen noch im Büro gefragt, wisst ihr da eigentlich, wer der Autopartner der Europameisterschaft in Deutschland ist? Und dann die Antwort war dann Hyundai. Ich glaube, Hyundai war mal Partner irgendwann. Aber es ist kein deutscher, es ist tatsächlich BYD.
Wusste ich auch nicht, bis ich die Grafik von dir vor der Sendung gesehen habe.
Genau.
Man hat die EM noch nicht so ganz auf dem Schirm, ist ein paar Wochen hin, aber ja.
Klar, das hat natürlich auch ein paar Euro gekostet, aber ich bin mal gespannt, das wird schon einen Effekt haben. Und im Moment ist es ja immer noch so, dass BYD Autos in Deutschland anbietet, ich glaube jetzt 3 oder 4 Modelle, die aber, finde ich, viel zu teuer sind. Und man hat ja noch Luft nach unten mit den Preisen, man bietet ja die Autos in Europa teilweise für den doppelten Preis an wie in China. Wenn da mal die Preise auch noch runterkommen, dann haben wir diese Werbung im Rücken. Ich bin gespannt, da kommt noch einiges an Dynamik, glaube ich, auf uns zu.
Dann sehen wir mehr BYDs hier durch die Straßen fahren wahrscheinlich. Schauen wir zu guter Letzt jetzt noch auf Deutz. Die haben Zahlen vorgelegt in dieser Woche und Ausblick gegeben. Ja. Eigentlich waren die gar nicht so schlecht, aber die Reaktion, die erste, war
ja
richtig schlecht.
Es ist ja immer so, die Zahlen waren gut, klar, die waren sogar ein bisschen besser, aber der Ausblick war natürlich dann doch schwach. Also die Aktie hat einen wilden Ritt gehabt nach den Zahlen und war dann aber zeitweise, ich glaube, über 15% im Minus, weil der Ausblick wirklich schlecht war. Und das finde ich immer so ein bisschen erschreckend, weil man beim Ausblick auch gesagt hat, könnte sein, dass wir in Richtung Rezession rutschen und die Zinsen belasten und deswegen geht die Nachfrage zurück. Ich mag es immer nicht, wenn man so makroökonomische Faktoren, die ja bekannt sind, die auch nicht neu sind, die sich auch nicht verändert haben, wenn man die dann wieder vorholt. Wir haben ja eher im Hinblick auf die Zinsen ja die Tendenz, dass sie zurückkommen werden. Also diese Argumente ziehen eigentlich nicht. Und das ist eigentlich immer da, sagt man das nur, wenn man irgendein anderes Problem hat. ist ja ohnehin nicht meine Welt, Deutz als Motorenhersteller. Man hat ja auch E-Motoren gehabt, die Sparte hat man verkauft. Also nochmal, unterm Strich zählt immer der Ausblick und man wird, was die Motorenabsätze gehen, in diesem Jahr schrumpfen. Man wird wahrscheinlich auch beim Umsatz schrumpfen. Und das ist natürlich nicht das, was man hören will. Und wenn man sich anschaut, die Aktie hat 50% gemacht seit Herbst. Auch sicherlich im Hinblick auf ein gutes Jahr 2024, das wird es jetzt nicht geben. Und insoweit ist das vollkommen nachvollziehbar. Und sicherlich kein Kaufargument, wenn eine Aktie mal 15% fällt, wobei ich sehe gerade, sie holt schon ordentlich wieder auf. Also doch
weg. Auch gestern dann ist diese krasse Reaktion, aber im Laufe des Tages ist das Minus ja auch schon deutlich kleiner wieder geworden.
Aber es ist natürlich schon nicht schön, wenn gar kein Wachstum mehr da ist. Und auch der Margenausblick war jetzt auch nicht so gut. Und da ich ja, wie gesagt, kein Freund von Motoren bin, also natürlich, Deutz macht ja auch viel für Landmaschinen, Baumaschinen. Das sind natürlich Bereiche, wo Elektro ja auch kommen wird, aber es wird sicherlich noch ein bisschen länger dauern. Im Moment ist es tatsächlich so eine Zockeraktie geworden, was man an diesen Ausschlägen sieht. Passt eigentlich gar nicht zu so einer soliden Aktie wie Deutz, aber ja.
Interessant, aber jetzt kein Investment Case für dich.
Nein, für mich nicht.
Das war's für die nächsten zwei Wochen, dann gehst du erstmal in einen kleinen Urlaub.
Genau.
Ja. Du beobachtest uns den Markt natürlich für uns weiter in deinem Meidung-Report sowieso.
Eier und vielleicht sind da irgendwo auch eine schöne Aktie noch drin, wer weiß.
Und wenn du wieder da bist, sind wir kurz vorm Halving. Dann wird es vielleicht auch wieder mal spannender.
Ja. Gut, dann wenn wir wieder da sind, dann sind wir bei 100.000. Nein, Quatsch. Aber nach dem Halving schon.
Wir sehen es, wir werden es sehen. Danke dir erstmal, schönen Urlaub.
Gerne.
Und wir sehen uns dann in drei Wochen mit der Sendung wieder. Bis dahin.